Ja, ich möchte zuvor noch ein Gebetsanliegen weitergeben, was wir vorhin vergessen haben. Und zwar sind wir am nächsten Samstag in Tittmoning am Stadtfest vertreten. Ja, und dafür sollt ihr bitte beten und an uns denken. Ja, vor der Predigt möchte ich euch auch noch bitten, kurz aufzustehen zum Gebet. Ja, lieber Vater, wir wollen dir jetzt ganz herzlich danken, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass dieses Wort absolut ist, dass es wahr ist, dass es zuverlässig ist, dass es in unser Leben hineinspricht und ja, dass es einfach die Wahrheit ist, an der wir uns immer orientieren können. Und ja, ich möchte dich auch für die Predigt jetzt bitten, dass es dein Wort ist und deine Gedanken, die ich weitergebe und dass dein Wort uns in unserem Herzen berühren kann, erreichen kann, dass es uns überführen kann und dass es uns stärken und neuen Mut geben kann. Schenk du bitte die Gnade dazu. Amen. Ja, das heutige Thema lautet ja Haushalter Gottes oder Haushalter in Gottes Reich. Und es ist sicher auch nicht zufällig für heute ausgewählt worden, sondern steht im Zusammenhang mit den Predigtthemen im Juli. Ich möchte es kurz mal ins Gedächtnis rufen. Da war die erste Predigt, warum sollen wir von Jesus sprechen? Die nächste war Mission als Gemeindeaufgabe. Am letzten Sonntag die persönliche Evangelisation und heute eben Haushalter in Gottes Reich. Und wir sehen, der rote Faden, der sich hier durch diese Themen zieht, lautet, denke ich, das, was wir empfangen haben, das, was wir erlebt und erfahren haben, nicht für uns zu behalten, sondern weiterzugeben, um anderen Menschen zum ewigen Leben zu verhelfen, um unsere Geschwister zu stärken, um selber im Glauben zu wachsen, aber vor allem und in erster Linie, um Gottes Auftrag zu erfüllen, um ihm die Ehre zu geben und sein Reich zu bauen. Ja, und wir sollen es nicht so machen wie der Knecht in dem Gleichnis von heute, dass wir das, was wir empfangen haben, für uns behalten, vergraben und andere Menschen nicht daran teilhaben lassen. Aber zuvor, vor der Betrachtung dieses Gleichnisses, noch ein paar grundsätzliche Anmerkungen, die, glaube ich, wichtig sind, um diese Haushalterschaft zu verstehen oder auch sie leben zu können. Die eine Feststellung ist, dass wir als Christen sein Eigentum sind, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Das heißt zum Beispiel da im Titusbrief im Kapitel 2, Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns vor aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das heißt, wir sind sein Volk oder anders ausgedrückt, wir sind seine Kinder. Und wenn wir natürliche Kinder anschauen, Kinder haben auch kein Selbstbestimmungsrecht über ihr Leben, sie sind abhängig von ihren Eltern. Und auch wir als Kinder Gottes haben unser Selbstbestimmungsrecht in gewisser Weise an unseren Herrn abgetreten. Wir haben unser eigenes Leben eigentlich abgegeben und sollen es unserem neuen Herrn zur Verfügung stellen. Und wenn wir uns bekehrt haben und unser Leben Jesus anvertraut haben, dann heißt das nicht nur, dass wir einer neuen Lehre folgen, dass wir unser Leben jetzt Jesus anvertrauen, sondern es heißt auch, dass sich in uns ein Herrschaftswechsel vollzogen hat, dass wir einen neuen Herrn für unser Leben anerkannt haben, dass wir nicht mehr selber unser eigener Herr über unser Leben sind. Das heißt, wir sind nicht deshalb in erster Linie Haushalter Gottes, weil wir in diesem Punkt Gott gehorchen wollen, sondern weil wir als Christen von Haus aus anerkennen, dass unser Leben und alles, was zu unserem Leben gehört, nicht mehr uns, sondern ihm gehört. Und ich denke, das ist wichtig, auch für das Grundverständnis dessen, was was dann die Haushalterschaft bedeutet. Und dann noch eine Anmerkung zu dem Begriff Haushalter oder Haushalterschaft. Ich habe nach irgendeinem Vergleich gesucht, um das deutlicher zu machen, was da gemeint ist. Und mir ist da der Hausverwalter eingefallen. Einfach weil ich jetzt zum Beispiel auch meine Mietwohnungen an eine Hausverwaltung übergeben habe. Ein Hausverwalter verwaltet das Eigentum eines anderen. Er handelt im Auftrag des Eigentümers. Er ist dem Eigentümer Rechenschaft schuldig und darf auch für seine Arbeit Vergütung erwarten. Und der Hauseigentümer erwartet von seinem Verwalter, dass er sorgfältig und gewissenhaft mit dem ihm Anvertrauten umgeht und es in einem gepflegten Zustand wieder zurückgibt. Ja, und wenn man eine längere Zeit zugrunde legt, sicher auch in einen besseren Zustand wieder zurückgibt, als er es übernommen hat. Ja, jetzt kommen wir dann zu dem Gleichnis im Matthäus 25 und ich möchte es jetzt einfach mal lesen. Also Matthäus 25 in unserer Schlachterbibel auf Seite 1025. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jeden nach seiner Kraft, und er reiste sogleich ab. Da ging der hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Und es trat der hinzu, der die 5 Talente empfangen hatte, brachte noch 5 weitere Talente herzu und sprach: Herr, du hast mir 5 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 5 weitere gewonnen. Da sagte sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Und es trat auch der hinzu, der die 2 Talente empfangen hatte und sprach: Herr, du hast mir 2 Talente übergeben. Siehe, ich habe mit ihnen 2 andere Talente gewonnen. Sein Herr sagte zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Da trat auch der hinzu, der das 1 Talent empfangen hatte und sprach: Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm: Du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld in Wechseln bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückerhalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Ja, was ist die Ausgangssituation dieses Gleichnisses? Wenn wir zurückgehen auf Vers 14, da heißt es, es ist ein Mensch, der außer Landes reisen wollte, und wenn wir uns das ähnliche Gleichnis von den anvertrauten Pfunden im Lukas-Evangelium ansehen, dort heißt es deutlicher: Ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Das heißt, es ist ganz klar, was hier gemeint ist: Es ist unsere Zeit. Es ist die Zeit, wo Jesus außer Landes ist. Es ist die Zeit, in der wir leben. Und wir alle sind gemeint. Wir sind seine Knechte, wir sind seine Jünger. Und es gibt hier auch keine Unterscheidung zwischen Jüngern und normalen Gläubigen, in Anführungszeichen. Es ist so, wie es Martin schon mal kürzlich in einer Predigt gesagt hat, die, die sich als normale Gläubige im Gegensatz zu Jüngern verstehen, sind nur ungehorsame Jünger. Oder um den Worten dieses Gleichnisses zu sprechen, das sind die faulen Knechte. Und der Herr hat seinen Knechten, seinen Jüngern die Güter übergeben. Das heißt für uns, er hat das Reich Gottes auf dieser Erde in unsere Hände gelegt, um dafür Sorge zu tragen. Er hat für die Zeit, in der er jetzt im Himmel ist und nicht auf der Erde, bis zu seinem Wiederkommen die Sorge um sein Reich hier auf der Erde in unsere Hände gelegt. Wir haben dafür Sorge zu tragen, dass dieses Reich erhalten wird, dass es gedeiht und dass es wächst. Und er hat uns auch zum Beispiel diesen Missionsbefehl gegeben, den Auftrag, hinauszugehen, die Menschen zu Jüngern zu machen, sein Reich zu bauen. Und er hat uns dafür auch alles gegeben, was wir dazu brauchen, nämlich die Talente, um die es in diesem Gleichnis heute geht. Bevor wir jetzt näher betrachten, was es mit diesen Talenten auf sich hat, möchte ich uns einfach nochmal in Erinnerung rufen, dass wir das größte Talent haben, das ein Mensch überhaupt empfangen kann. Das ist nämlich das ewige Leben. Es ist die Gewissheit, dass wir errettet sind, dass wir erlöst sind und dass wir uns dieses Talent nicht erst durch das Handeln mit den Talenten, so wie es in dem Gleichnis beschrieben ist, erarbeiten müssen. Wir können also mit dieser erleichternden Haltung an diesen Auftrag, mit seinen Talenten zu handeln, herangehen und dabei eigentlich nur dazugewinnen, wenn wir es nicht so machen wie der faule Knecht. Und wir haben auch die Zusage Gottes, dass wir alles bekommen haben, was wir dazu brauchen werden. Zum Beispiel im 2. Petrusbrief im Kapitel 1, Vers 3, dort können wir lesen, dass eine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zum Wandel in der Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis, der uns berufen hat, so setzt eben deshalb allen Eifer daran. Also es ist uns alles geschenkt, was wir zu diesem Leben, zu diesem Wandel brauchen. Und ich denke, das ist unser Startkapital, dass wir, von dem wir ausgehen können, das uns mitgegeben worden ist, auf das wir aufbauen können, wenn wir jetzt davon reden, wie mit diesen Talenten umzugehen ist. Dann die nächste Feststellung: Jeder hat Talente bekommen. Jeder von uns. Es ist nicht so, dass diese Gaben oder diese Talente nur für besondere Gläubige, für besondere Dienste ausgeteilt worden wären, sondern es ist niemand ausgenommen. Und wenn jemand von sich denkt, er hätte keine Talente oder Gaben oder er sei bei der Verteilung dieser Gaben vielleicht zu kurz gekommen, ich glaube, dann muss man die Frage stellen, ob er vielleicht nicht die Dinge, die er hat oder die er kann, als selbstverständlich betrachtet und nicht als Gabe, als Geschenk, oder ob er diese Dinge vielleicht sich selber zuschreibt, seine eigene Leistung zuschreibt und sie nicht als Gabe betrachtet, oder ob er sich überhaupt schon mal bewusst die Frage gestellt hat, welche Gaben er denn wirklich von Gott erhalten hat. Also jeder von uns hat von Gott in irgendeiner Form Talente, Gaben bekommen. Und das ist auch sehr aufschlussreich, wenn wir dann lesen, dass dies nach seiner Kraft geschehen ist. Es heißt da hier im Vers 15, er gab dem einen 5 Talente und so weiter und jeden nach seiner Kraft. Wenn wir diese Formulierung nach seiner Kraft anschauen, dann zeigt das schon, dass mit der Gabe auch eine Aufgabe verbunden ist. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre diese Formulierung nach seiner Kraft überflüssig, weil dann bräuchten wir keine Kraft dazu. Also Gabe Gottes heißt zugleich auch Aufgabe und sie wird jedem nach seiner Kraft zugeteilt. Das heißt, dass Gott diese Gaben und damit auch seine Aufgaben zielgerichtet aus teilt. Gott kennt jeden von uns, er kennt uns besser als wir selber. Er weiß, wo unsere Fähigkeiten, wo unsere Schwächen liegen, wo unser Potenzial liegt. Er weiß, was wir aus unserem Leben im Dienst für ihn machen können. Gott kennt uns so gut, dass er niemand von uns dabei unterfordern wird und auch nicht überfordern wird. Oder einfach ausgedrückt, Gott macht es so, dass es für jeden Einzelnen von uns passt. Die nächste Frage, was ist mit diesen Talenten oder mit diesen Pfunden gemeint? Es sind sicher Gaben, die wir als Menschen bekommen haben. Und da ist es auch sinnvoll zu unterscheiden zwischen natürlichen Gaben, die alle Menschen haben, und zwischen übernatürlichen Gaben. Die natürlichen Gaben sind, das ist sicher auch keine vollständige Aufzählung, es ist unsere körperliche und seelische Gesundheit, unsere Intelligenz, all unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Es sind positive Wesensmerkmale und Charaktereigenschaften, mit denen wir vielleicht anderen Menschen dienen können. Es kann sein, ein guter Arbeitsplatz, eine gute Ausbildung, Besitz und Wohlstand. Und dann die übernatürlichen Gaben, die geistlichen Gaben. Es ist natürlich an erster Stelle, es ist die Tatsache, dass Gott selber in uns wohnt, in Person des Heiligen Geistes. Und die Gaben, die er uns gibt, die können zum Beispiel sein, es ist die Gabe, einfach das Wort Gottes zu verstehen. Es ist die Gabe des Gebets, es ist konkrete Wegweisung im alltäglichen Leben, die Zusage, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird. Es sind auch besondere Gaben, wie sie im Korintherbrief zum Beispiel, im Kapitel 12 bis 14 beschrieben sind, zum Beispiel die Gabe und Fähigkeit, das Wort Gottes an ungläubige Menschen weiterzugeben, also die Gabe des Evangelisierens, die Gabe des Lehrens, die Gabe, Leitungsaufgaben wahrzunehmen, die Gabe, Menschen seelsorgerlich zu begleiten und so weiter. Ja, und wozu haben wir von Gott all diese Gaben erhalten, ist die nächste Frage, die sich hier natürlich aufdrängt. Ja, und auch das finden wir in dem Gleichnis natürlich dazu, um mit diesen Gaben zu handeln. Im Lukas 19, Vers 13 heißt es ganz klar, handelt damit, bis ich wiederkomme. Und das ist unser Auftrag in der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Es ist die Kernaussage dieses Gleichnisses. Es ist die zentrale Botschaft dieses Gleichnisses an uns für die Zeit, wo unser Herr außer Landes ist. Zu handeln mit den Talenten, mit den Pfunden, die er uns gegeben hat, bis er wiederkommt. Und handeln heißt natürlich, es ist etwas Aktives, das von uns ausgeht, was unsere Eigeninitiative erfordert. Es ist kein passives Abwarten, kein passives Reagieren auf irgendetwas. Und in Bezug auf die angesprochenen Gaben ist es ein aktives Arbeiten damit, ein aktives Weitergeben und kein für sich behalten, kein Festhalten oder Konservieren. Ja, und in welche Richtung soll dieses Handeln gehen oder welches Ziel soll dieses Handeln verfolgen? Wir sehen auch hier im Gleichnis ganz, ganz deutlich, es geht darum, dass die Talente mehr werden. Der eine, der fünf bekommen hat, hat fünf weitere dazu gewonnen. Der zwei bekommen hat, hat zwei weitere dazu gewonnen. Und zwar nicht für sich, sondern für seinen Herrn, für den Eigentümer. Also das Ziel seines Handelns war es, Gewinn für den Eigentümer zu bringen. Ja, und wenn wir jetzt bei dieser Feststellung sind, was das Ziel dieses Handelns ist, dann ist es an dieser Stelle auch, denke ich, wichtig, nochmal eine Unterscheidung zu treffen zwischen unseren natürlichen und unseren geistlichen Gaben. Wenn wir uns nochmal mit den natürlichen Gaben beschäftigen, die Frage für uns als Christen, sollen wir genauso mit diesen natürlichen Gaben, mit diesen natürlichen Talenten handeln. Wir kennen ja das Motto, das in der Welt hier vorherrscht: Mach was aus deinem Leben, nutze deine Chancen, jeder ist seines Glückes Schmied, schöpfe dein Potenzial aus. Alle diese Dinge, die letzten Endes die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen zum Ziel haben. Wie steht es damit bei uns als Christen? Sollen auch wir unsere natürlichen Anlagen und Fähigkeiten nach diesem Motto ausbauen, fördern und weiterentwickeln? Zum Beispiel, soll ein Christ Karriere machen, wenn er die Möglichkeit dazu hat? Soll er eine Laufbahn als Sportler einschlagen, wenn er das Zeug dazu hat? Soll ich als Christ auf jeden Fall studieren, wenn ich die Voraussetzungen dazu mitbringe? Und solche Fragen könnte man noch viele stellen. Hier immer und automatisch mit einem Ja zu antworten, wäre, glaube ich, auf jeden Fall zu kurz gedacht. Es würde einfach der Tatsache nicht gerecht werden, dass wir unser Leben als Christen ganz bewusst Gott zur Verfügung gestellt haben, mit unserer Entscheidung für ihn. Und ich denke, dass wir hier auf jeden Fall in Gefahr stehen, uns in den Strudel der Selbstverwirklichungswelle, die uns umgibt, hineinziehen zu lassen. Und ich bin auch ganz sicher, dass heute Gottes Reich dadurch beeinträchtigt wird, weil auch wir Christen immer unsere Chancen nutzen wollen und wahren wollen, weil wir unsere Fähigkeiten voll entwickeln wollen, weil wir überall mit dabei sein und auf keinen Fall zu kurz kommen wollen. Was ist hier der richtige Maßstab? Was ist hier das Unterscheidungskriterium? Ich denke, die Grenze ist da, wo das Entwickeln und Ausleben unserer natürlichen Gaben unsere Beziehung zum Herrn beeinträchtigt, wo es den Freiraum nimmt für unseren Dienst, den Freiraum nimmt, unser Leben auszurichten auf Jesus und auf den Dienst für ihn. Das heißt, ich denke, dass jeder von uns aufgefordert ist, ja, in diesem Licht auch unseren Lebensstil zu überprüfen, die Ausrichtung unseres Lebens zu überprüfen, zu hinterfragen, ob unsere Ziele und Prioritäten auch wirklich die richtigen sind. Dann zu den geistlichen Gaben, was unser Glaubensleben betrifft. Das Ziel des Handelns mit den Talenten, denke ich, ist hier, es geht darum, für unseren Herrn Frucht zu bringen. Es geht darum, unsere natürlichen und geistlichen Gaben so einzusetzen, dass sie Frucht bringen für Gott, dass dadurch Gott auf den Thron gesetzt wird in unserem Leben, dass er seine Ehre bekommt und sein Reich hier gebaut wird. Ja, was heißt es für ihn, Frucht zu bringen? Ich denke, dass wir vielleicht auch hier eine verengte Sicht dessen haben, was es heißt, Frucht zu bringen. Also mir ging es so, dass ich immer gedacht habe, Frucht bringen heißt, Menschen zu Jesus zu führen und einfach sichtbar im Reich Gottes mitzuarbeiten. Aber ich glaube, dass aus der Sicht Gottes Frucht bringen viel mehr ist. Es fängt an mit der Anbetung, mit Lob und Dank, mit einem Leben in der Gottesfurcht. Es heißt zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 12 und 14, auf dass wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das heißt, wenn wir Gott bewusst anbeten, wenn wir staunen über sein Wesen, über seine Allmacht, seine Größe, seine Güte, dann und das im Gebet, im Lob und Dank zum Ausdruck bringen, denke, dann haben wir in diesem Augenblick auch schon für ihn Frucht gebracht. Oder es steht an anderer Stelle in der Bibel, oder ist die Rede von rechtschaffener Frucht der Buße. Auch Buße ist ein Fruchtbringen für den Herrn. Wir lesen da, dass wenn sich ein Sünder bekehrt, dass große Freude im Himmel ist. Und ich denke, es gilt nicht nur für den Augenblick, wo sich ein ungläubiger Mensch bekehrt, sondern Buße ist ja auch etwas, was uns als Gläubige auf unserem Glaubensweg begleitet. Wir haben es immer wieder mal nötig, umzukehren, Buße zu tun, Dinge neu zu ordnen. Und ich denke, auch das ist Frucht, die wir für Gott bringen können. Wir lesen im Galaterbrief von der Frucht des Geistes. Kennen wir alle. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das ist die Frucht, die Gottes Geist in uns wirken möchte. Das heißt, das erfordert aber auch auf der anderen Seite von uns die Bereitschaft, die Offenheit dafür, uns verändern zu lassen, uns in seine Erziehungsschule nehmen zu lassen, bereit zu sein und daran mitzuarbeiten, ihm ähnlich zu werden und in sein Ebenbild verwandelt zu werden. Und ich denke, wenn wir das betrachten, dann ist das schon eine ganz wesentliche Möglichkeit, Frucht zu bringen für ihn, das neue Leben, das in uns hineingelegt worden ist, zum sichtbaren Ausdruck kommen zu lassen. Und dann natürlich, Frucht bringen heißt, Menschen zum Herrn zu führen, ist Dienst an unseren Geschwistern, mitbauen am Reich Gottes. Es heißt aber auch, selbst wenn wir in unserem bisherigen Glaubensleben noch keinen einzigen Menschen zu Jesus führen konnten, können wir in unserem Leben schon viel Frucht für ihn gebracht haben. Ja, wenn es um die geistlichen Gaben geht, erwartet Jesus hier von uns, mit dem Pfunden zu wuchern. Nicht zu kleckern, sondern zu klotzen. Keine Besitzstandswahrung zu betreiben. Keine selbstzufriedene Sattheit und keine leichtfertige Unbekümmertheit an den Tag zu legen. Handeln heißt aber auch nicht, auf der anderen Seite, Aktionismus. Es heißt nicht, unter einem Erfolgszwang zu stehen. Es bedeutet nicht, den Erfolg messen zu wollen. Und es bedeutet auch nicht, irgendwelche Pflichtübungen zu absolvieren. Ich denke, dieses Handeln mit den Talenten könnte man einfach so definieren. Es ist einfach das, was wir empfangen haben, nicht für uns zu behalten, sondern aus Dankbarkeit an Gott wieder zurückzugeben und es aus Liebe an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Es gibt hier ein schönes Zitat von irgendjemand, da heißt es, das Einzige, was mehr wird, wenn man es teilt, ist die Liebe. Ich denke, das ist ein sehr zutreffender Satz hier in diesem Zusammenhang. Ja, und das Gegenteil davon ist das, wie sich jetzt dieser dritte Knecht hier in dem Gleichnis verhalten hat. Er hat nämlich das Empfangene für sich behalten. Und er wird vom Herrn als der böse und als der faule Knecht bezeichnet. Und ich denke, es ist keiner von uns, der jetzt sagen würde, ja, ich habe meinen Pfund bekommen und damit lasse ich es gut sein. Das Ganze interessiert mich da nicht mehr. Aber wenn wir uns jetzt die Haltung, diese innere Einstellung dieses Knechtes anschauen, werden wir vielleicht doch die eine oder andere Seite davon auch bei uns entdecken können. Schauen wir uns mal an, was das Handeln dieses Knechtes gekennzeichnet hat. Es war zuerst einmal schlicht und einfach ungehorsam. Er hat einfach den Auftrag seines Herrn nicht erfüllt. Vielleicht hat er sich gedacht, ja, das brauchen wir nicht so wörtlich nehmen oder es ist sicher nicht so eng gemeint. Es wird schon reichen, so wie ich es mache. Und damit sind wir auch bei einer nächsten Eigenschaft, nämlich seine selbstgerechte Zufriedenheit mit sich selbst, mit seiner Sicht der Dinge. Und wir sehen auch, dass er nicht mal ein schlechtes Gewissen hatte bei seinem Handeln. Aber das Entscheidende, glaube ich, ist, dass er ein vollkommen falsches Bild von seinem Herrn hatte. Er sagt nämlich hier, dass du ein harter Mann bist, der einsammelt, wo du gar nicht ausgestreut hast und so weiter. Obwohl er es gar nicht wissen konnte. Und das heißt, übertragen auf uns, dieser Mann hat hier ein falsches Gottesbild. Er hat hier ein Bild von einem nur fordernden und letztlich ungerechten Gott, von einem Gott, der immer nur darauf schaut, ob seine Leute ja keinen Fehler machen und das sofort aufschreibt. Es ist die Vorstellung vielleicht von einem Christenleben, das nur aus dem Einhalten von Fair- und Geboten besteht. Und wir sehen auch, dass dieser Knecht auch offensichtlich sich keine Mühe gemacht hatte, auch seinen Herrn zu verstehen oder ihn näher kennenzulernen. Und auch das heißt für uns, wenn wir uns auch nicht die Mühe machen, unserem Herrn näher zu kommen, ihn immer besser zu verstehen und kennenzulernen, werden wir auch nicht aus Liebe und Dankbarkeit handeln, sondern aus Pflichtgefühl, aus Angst, aus Misstrauen, so wie dieser Knecht, oder einfach um sich gegenüber ihn abzusichern. Und dieser Knecht wird noch als faul bezeichnet. Und es ist offensichtlich, er hat sich nicht die Mühe gemacht, mit dem, was er bekommen hat, zu handeln, es weiterzugeben, sondern hat es einfach eingegraben und dann die Sache gut sein lassen. Das heißt, wenn wir das auf uns übertragen wollen, es ist einfach, es fehlt die Bereitschaft zur Selbstverleugnung. Es fehlt die Bereitschaft, unser eigenes Leben zurückzustellen und es unserem Herrn wirklich zur Verfügung zu stellen. Und darum wird dieser Knecht hier als faul bezeichnet. Und wir sehen auch jetzt im Weiteren, was sind die Folgen dieses Verhaltens? Einmal für die treuen Knechte und dann für den faulen Knecht. Die treuen Knechte werden belohnt. Der Herr sagt zu ihnen, ich will euch über vieles setzen. Das heißt, Gott vertraut uns mehr an und wir dürfen uns darüber freuen und geehrt fühlen, dass Gott uns mehr zutraut, dass er, der große allmächtige Gott, sein Vertrauen in uns setzt. Und wenn wir neue und größere Aufgaben bekommen, werden wir auch alles dazu bekommen, um sie erfüllen zu können. Das heißt, die Weiterentwicklung unserer Gaben und Fähigkeiten und er wird uns auch neue Gaben dazugeben, um seinen größeren Aufgaben gerecht zu werden. Und auf diesem Weg können wir ein erfülltes Leben für ihn führen. Und es ist die Rede davon, geh ein zur Freude deines Herrn. Wir dürfen, wenn wir für ihn Talente dazugewinnen, dürfen wir teilhaben an der Freude unseres Herrn. Und ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Schlüssel zu einem freudigen Leben als Christ. Auf der anderen Seite, welche Folgen hat das Verhalten für den faulen Knecht? Und das steht hier ganz hart beschrieben in den Versen 28 bis 30. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Oder mit anderen Worten, wer nichts gibt, dem wird auch das, was er hat, weggenommen werden, weil er nichts gibt. Und wir fragen uns vielleicht manchmal, warum es bei uns in unserem Glaubensleben nicht vorwärts geht, warum wir vielleicht Gaben und Fähigkeiten nicht bekommen, die wir uns wünschen würden und übersehen dabei, dass wir die Gaben, die wir haben, nicht wirklich für andere einsetzen und sie dabei auch noch verlieren werden. Man könnte auch fragen, oder es widerspricht sicher auch unserem natürlichen Gerechtigkeitsempfinden, wenn wir lesen, dass der, der sowieso schon 10 Talente hat, dass auch jetzt der noch das eine von dem, der nur eins hat, auch dazu bekommt. Aber Jesus mag keine laue Mittelmäßigkeit. Er sagt, entweder kalt oder warm. Und das Lauwarme spucke ich aus. So sagt er im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und im selben Buch der Offenbarung sagt er der Gemeinde in Ephesus, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tu Buße und tue die ersten Werke. Sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Im geistlichen Leben gibt es keinen Stillstand. Es gibt nur Zunehmen oder Abnehmen, vorwärts oder rückwärts. Letzten Endes gibt es nur entweder Frucht bringen oder Verlust erleiden. Und ich denke, das ist die ernste Botschaft dieses Gleichnisses für uns. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal über den Haushalter gesagt: Willst du ein kluger Haushalter sein, so gib, was du nicht behalten kannst, auf das du empfängst, was du nicht verlieren kannst. Und dazu, kannst du mir die Folie bitte zeigen? Ich muss einschalten. Noch eine Folie, in der es auch um das Verlieren geht. Da ist die Warnung ausgesprochen: Wir können sterben mit einer geretteten Seele, aber mit einem verlorenen Leben. Und wir sehen auch, was da auf dieser Folie drauf ist. Wir sehen hier Symbole für unsere Hobbys, für unseren beruflichen Erfolg und berufliche Karriere, für Luxus und Wohlstand, für Freizeitvergnügen und für Bequemlichkeit. Und ich denke, wenn wir diesen Dingen zu viel Raum in unserem Leben geben, kann es uns wirklich passieren, dass auch wir als Christen sterben können mit einer geretteten Seele, aber mit einem verlorenen Leben. Und wir werden dann vielleicht eine Ewigkeit lang darüber nachdenken können, warum wir unser Leben mit solchen Dingen verplempert haben. Aber ich möchte jetzt bei dieser Folie, bei dieser Warnung auch nicht stehen bleiben, sondern am Schluss noch die Frage aufgreifen: Wie können wir denn so leben, dass wir in diesem Sinn mit unseren Talenten auch handeln können? Und ich denke, die Antwort finden wir auch in diesem Gleichnis. Und zwar im Vers 29. Denn dort heißt es: Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Wenn der Herr unser Verlangen und unsere Treue sieht, dann wird er uns immer mehr segnen und immer wieder aufs Neue alles geben, was wir brauchen, um immer mehr Frucht für ihn zu bringen. Ohne dass wir uns dabei aufreiben und vor lauter Kraftanstrengung die Freude verlieren. Und ohne dass wir vielleicht es ganz verstehen, wie es geht und wie es möglich ist. Wenn wir erst einmal angefangen haben, mit unseren Talenten zu handeln, dann wird er dafür sorgen, dass wir immer mehr dazu gewinnen, dass wir Überfluss haben werden im Fruchtbringen für ihn, weil er es so versprochen hat. Ja, am Schluss möchte ich, auch wenn die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist, noch eine Geschichte vorlesen. Eine alte indische Geschichte erzählt von einem reichen Kaufmann, der zur Zeit der alten Könige in Mathura lebte. Sein Name war Sanmugam und er war bekannt als weiser und kluger Mann. Er hatte zwei Söhne. Nach der Landessitte musste er den einen davon nach seinem Tode zum Familienoberhaupt ernennen. Deshalb schenkte er der Erziehung der Söhne die größte Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Endlich kam die Zeit, wo er seine Entscheidung nicht mehr länger aufschieben konnte, denn die Söhne hatten das Mannesalter erreicht und er selbst war alt und schwach geworden. So versammelte er eines Tages einige seiner treuesten Freunde, um sich im Schatten eines Palmbaumes, der am Rande eines Teiches von Lotusblumen stand, und ließ dann seine beiden Söhne rufen. Als die jungen Männer vor ihm standen, nahm er 10 Silbermünzen heraus und gab jedem der beiden 5 davon. Die jungen Männer warteten und Sanmugam sah sie und die versammelten Freunde an und sprach: Meine Söhne, der Tag ist gekommen, da ich einen von euch ernennen muss als Haupt der Familie an meiner Stadt, denn der Bote des Todes ist vor der Tür. Nehmt diese Münzen. Es sind nur wenige, aber auch dieselben will ich prüfen, ob ihr weise seid. Denn derjenige, welcher mit diesen 5 Münzen die große Halle meines Hauses füllt, vom Boden bis zur Decke, soll das Haupt meiner Familie sein. Die Freunde sprachen: Es ist gut. Die jungen Männer verließen mit einer Verbeugung den Vater und seine Freunde, um zu überlegen, was sie tun wollten, um ihre Weisheit zu zeigen. Als der ältere Sohn durch die Plantagen seines Vaters ging, kam er auf einen freien Platz, wo eine große Fläche Zuckerrohr niedergehauen war und wo der Saft durch eine Mühle aus dem Rohr gepresst wurde, das dann weggeworfen wurde, da es sonst zu nichts Nütze war. Der ältere Sohn sagte, das wird wenig kosten und viel Platz brauchen. Ich will damit die große Halle füllen. Er ging zu dem Aufseher der Zuckerpresse und gab ihm den Auftrag und bald waren die Männer an der Arbeit. Darauf kehrte er zurück zu dem Teich mit den Lotusblumen und sagte seinem Vater und dessen Freunden, dass er die Halle gefüllt habe mit den 5 Münzen. Sie kamen mit ihm und sahen, wie die Arbeiter die Halle gefüllt hatten mit unnützem Zuckerrohr, sodass nichts mehr hineinging. Habe ich die Halle nicht gefüllt, mein Vater, sagte der ältere Sohn. Und einige von denen, die dabei standen, sagten, ja, die Halle ist voll. Wozu auf den jüngeren Bruder warten? Aber einer sagte, habt Geduld und lasst uns sehen, was der jüngere Bruder tun wird. Die Sonne war inzwischen untergegangen und die Nacht brach rasch herein. Dann kam der jüngere Sohn. Er sagte nichts, sondern bat nur, die Halle wieder auszuräumen. Als sie ganz leer war, trat er hinein, zündete eine Wachskerze an und stellte sie in die Mitte. Sie brannte hell und erleuchtete den ganzen Raum bis in die hinterste Ecke. Dieser Sohn ist weiser, sagte der Vater, denn sein älterer Bruder gab 5 Silberstücke aus, um die Halle mit wertlosem Zeug zu füllen. Der Jüngere hat nur eine Kupfermünze ausgegeben und hat die Halle bis zur entferntesten Ecke mit Licht gefüllt. Er soll das Haupt des Hauses sein an meiner Stadt. Handeln wir nicht oft auch so töricht wie der ältere Sohn? Wir wenden all unser Kapital von Lebenskraft, von Zeit und Fähigkeiten daran, um unser Leben mit wertlosen Dingen zu füllen. Wir leben nur für diese Welt, nur für unseren Besitz, unsere Ehre, unser Vergnügen. Und dadurch bringen wir uns um unser Erbe. Wie viel schöner ist das Leben, wenn man seine Gaben anwendet, um Licht zu verbreiten. Das aber kann man nur, wenn man zu denen gehört, von denen die Bibel sagt, sie seien die Kinder des Lichts. Ja, liebe Geschwister, lasst uns nicht den Tempel unseres Vaters im Himmel mit nutzlosen und ausgepressten Zuckerrohr anfüllen, sondern mit dem Licht, das zum Ausdruck bringt, dass wir wirklich als Kinder des Lichts leben. Amen.